Halbstunde der Wahrheit.
Die Halbstunde der Wahrheit.
Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war 3 Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
Wenn wir über das Verhältnis zwischen Politik und Medien sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, glaube ich, welche Funktion Öffentlichkeit überhaupt für Politik hat. Und ich glaube, eine ganz entscheidende in Wirklichkeit. Also ich glaube, bin davon überzeugt, dass Öffentlichkeit und Kommunikation ein Teil der Politik ist, nicht nur ein notwendiges Übel.
Da bin ich total bei dir, wobei wir ja gerade in dieser Pubertät leben, die das Internet und die sozialen Medien gerade mit unserer Gesellschaft machen. Ja, wir müssen uns da so ähnlich wie bei den Verkehrsregeln erst verständigen, was ist überhaupt ein Thema, das in der ganzen Öffentlichkeit und in all ihrer breiten Wirksamkeit über Facebook und Co. diskutiert werden soll? Oder was ist dann doch auch etwas, wo es einmal nur um Kuratierung geht und um Recherche und um Hintergrundinformation und um Meinungsbildung? Weil, lass mich den Gedanken noch sagen, das Problem, das wir im Augenblick doch irgendwie vor Augen haben, ist, dass die Meinungsbildung schon öffentlich diskutiert wird. Und da tun mir dann auch sogar, und das sage ich jetzt, obwohl ich dir vis-à-vis sitze, die Politiker leid, dass sie immer gleich auf alles Antworten haben sollen. Das können die doch nicht leisten.
Das allerdings, ja. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem. Das nennt man das Dilemma der Aufmerksamkeit. Je größer die Aufmerksamkeit für ein politisches Thema ist, desto geringer ist eigentlich mein Handlungsspielraum als politischer Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin oder auch ein Stakeholder, der in diesem Umfeld unterwegs ist. Wenn alle Menschen über ein Thema sprechen, dann muss ich sofort Position beziehen. Ich muss sagen, wie stehe ich dazu? Und kann aber eigentlich nicht mehr sagen, ich will einmal drüber nachdenken, ich will einmal mit verschiedenen Leuten darüber reden, mich damit auseinandersetzen, Meinungen hören, Informationen einholen. Insofern ist es oft sinnvoll, manchmal gerade diesen ersten Prozess, wenn ein neues Thema am Tisch ist, auch einmal zu nutzen, um einmal jenseits der Öffentlichkeit Gespräche zu führen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber dann kommt natürlich das immer, da wird dann hinter den Türen Dinge besprochen und so weiter. Und das ist, glaube ich, genau dieses Dilemma, das die Politik hat und das die Politik mit der Öffentlichkeit hat.
Und auch wir als Journalisten, da will ich gleich einhaken, haben natürlich dieses Problem. Wir wollen Hintergrundwissen bekommen. Wir möchten gern auch durchaus Gedankenprozesse miterleben. Aber gleichzeitig entsteht dadurch natürlich eine Gefahr der Verhaberung, die unerträglich ist und die es ja in Österreich auch so irrsinnig stark gibt. Ja. Wer wird denn zu einem Hintergrundgespräch mit dem Bundeskanzler eingeladen? Ja, das ist ja ein Privileg. Da fühlt man sich ja gleich geadelt. Ja. Oder wer darf zu diesen Heurigen gehen, die Bundeskanzler veranstalten oder auch die Parteichefs in Wien? Jeder Journalist, jede Journalistin bleibt ja trotzdem auch ein eitler Mensch. Und wir sind verführbar. Wir sind auch als Menschen verführbar. Und wenn wir dann in einen exklusiven Kreis eines Kamingesprächs eingeladen werden, dann ist vielleicht der nächste Kommentar eines Herausgebers oder eines Chefredakteurs ein bisschen anders.
Eitelkeit ist ein Phänomen, das in der Politik überhaupt nicht vorhanden ist. Also das ist eine reine Mediengeschichte. Man muss aber auch sagen, der Sinn von so einem Hintergrundgespräch ist ja auch, zum Beispiel einen Sachverhalt mal in der Breite darstellen zu können und auch in der Tiefe analysieren zu können. Und nicht eben immer nur darauf ausgerichtet zu sein, was ist das Soundbite, den ich am Abend dann in der Zeit im Bild sehen möchte oder hören möchte. Genau, das ist halt das Dilemma. Aber Öffentlichkeit ist wichtig, um einfach auch Verständnis zu schaffen für politische Anliegen, für politische Prozesse. Ich bin davon überzeugt, dass jede Bürgerin, jeder Bürger sich leichter tut, nachzuvollziehen, wie eine politische Entscheidung zustande gekommen ist und warum sie zustande gekommen ist, wenn ich den Hintergrund davon weiß. Und insofern ist Öffentlichkeit eine politische Funktion, weil ich sehen kann, aha, da gibt es ein Problem, das ist die Herausforderung, da reden Leute miteinander, da sind Expertinnen und Experten involviert und dann kommt man zu einer Lösung und ich verstehe, wie man zu diesem Gesetz dann zum Beispiel im Endeffekt gekommen ist. Das muss ich nicht teilen. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, warum die Politik diesen Weg gegangen ist.
Jetzt entsteht aber noch ein zweites Dilemma, das ja wir Journalistinnen und Journalisten durchaus auch als Experten zu betrachten sind. Wir beschäftigen uns viel mit dem, was die Politik tut. Wir sind ständig im Kontakt mit den Pressestellen und mit den Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern. Und unser Rat kann ja auch wirklich was wert sein. dann entsteht aber leider eine Doppelfunktion. Sind wir jetzt Beraterinnen und Berater oder sind wir jetzt die, die das kommentieren, was dann am Ende rauskommt? Meines Wissens war das früher in Amerika zum Beispiel ganz streng getrennt, ja, und völlig undenkbar, dass Journalistinnen und Journalisten in irgendwelchen Thinktanks von Politikern gewesen wären. Bei uns in Europa ist das ein bisschen anders und in Österreich ganz anders. Ja. Das finde ich eigentlich nicht sehr elegant und nicht sehr glücklich.
Aber gibt es zu viele Thinktanks in Österreich?
Das ist wieder ein noch viel größeres Problem. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Chefredakteure und die Herausgeber in Deutschland jetzt in Thinktanks der CDU oder der SPD an prominenter Stelle vertreten sind.
Sollten sie eigentlich nicht, das ist richtig. Also ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, hier die Linie, eine Grenze zu ziehen und klarzumachen, quasi wer hat welche Funktion. Und da gibt es definitiv auch einen Konflikt der Funktionen zwischen Medien und Politik. Die Politik hat die Aufgabe, transparent zu machen, wo sie steht, bei welchen Entscheidungen sie steht, wie Entscheidungen zustande kommen. Und hat aber auch, Politik hat auch Tribünenfunktion. Wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete im Parlament spricht, dann geht es dort nicht nur um die Beratungen innerhalb des Parlaments, sondern die Abgeordnete hat auch die Aufgabe, ihre Wählerinnen und Wähler aus ihrem Wahlkreis oder aus der gesellschaftlichen Gruppe, die sie insbesondere vertritt, auch darüber zu informieren, welche Position sie vertritt. Und das ist eine wichtige Funktion. Manchmal sagen dann die Medien, da spielen wir nicht mit. Dennoch muss die Politik diese Funktion wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein ständiges Gerangel quasi. Wer gibt da welcher Funktion quasi den Vorrang?
Das Gerangel geht, glaube ich, noch weiter. Das Gerangel geht nämlich auch dahin, wen lässt man überhaupt zu Wort kommen? Das bezieht sich einerseits auf die Vertreterinnen und Vertreter im Nationalrat und der gewählten Parteien. Das bezieht sich aber auch auf Gruppen, die zum Beispiel noch nicht im Parlament sind. Warum ist HC Strache vor der Wienwahl bei einer Diskussion im ORF-Radio als Diskutant eingeladen und die anderen kleinen Parteien nicht?
Das sagen die Medien dann, das ist journalistisches Interesse?
Ich persönlich halte es für eine rein quotengeile Entscheidung.
Ja. Könnte man aber umgekehrt sagen, dann haben eigentlich Parteien, die noch außerhalb der Legislativgremien sind, nie eine Chance reinzukommen, weil sie nie diese Öffentlichkeit bekommen.
Ich verstehe, was du meinst, aber da gibt es ja, glaube ich, wirklich klare Grenzen. Die eine Sache ist, ich lade nur die ein, die schon drin sind, oder ich lade alle ein, die sich für die Wahl qualifiziert haben durch die Unterschriften, die sie dafür erwerben konnten. Und da könnte man dann sagen, wienweit in dem Fall einer Wienwahl oder bundesweit im Fall einer Nationalratswahl. Ich denke, diese Grenzen müsste man definieren, dann wären ja die Regeln gleich. Aber so wie es jetzt passiert ist, ist es eine Mischkulanz, die nicht nachvollziehbar ist, die wir ja auch schon einmal in der Bundesebene hatten mit den Grünen und mit dem Peter Pilz.
Aber ist das dann letzten Endes eine politische oder eine journalistische Entscheidung?
Nein, das ist, glaube ich, eine demokratiepolitische Entscheidung.
Aber müssen Journalistinnen und Journalisten demokratiepolitische Entscheidungen treffen?
Es geht ja weiter. Wie viel Raum biete ich den Identitären? Wie viel Raum gebe ich der AfD? Wie viel Raum gebe ich den, wir nennen sie immer Verschwörungstheoretikern, die jetzt in Stuttgart, Berlin rund um Covid demonstrieren oder auch in Wien? Warum qualifiziert man sich sozusagen, um eine öffentliche Verstärkung zu bekommen? Und da, denke ich, sollten wir uns alle an unsere eigene Qualitätsnorm mehr wieder binden, dass wir sagen, es muss einen inhaltlichen Mehrwert haben und nicht nur der Event und das Schräge und das Kontroversielle darf hier das Kriterium sein.
Aber wenn der Journalist oder die Journalistin entscheidet, wir berichten nicht über die Identitären, weil wir wollen denen keine Bühne geben, dann ist das eigentlich eine politische Aussage. Und wenn ich denke an das berühmte Zitat vom Spiegel-Herausgeber Augstein, der gesagt hat, sagen, was ist, dann ist das ein Widerspruch dazu, weil wir sagen nicht, was ist. Wir blenden einen Teil der Realität aus, weil sie uns nicht gefällt.
Das stimmt, aber hier haben wir es wirklich mit einem unglaublich schwierigen Thema zu tun, nämlich dem Spagat, dass die Mehrheitsgesellschaft auf einmal überhaupt nicht mehr vorkommt. Es ist zum Beispiel in der ganzen Ausländerdebatte, Flüchtlingsdebatte oder in der Debatte rund um die Aufnahme von Menschen, die in einem nicht mehr bewohnbaren Lager in Griechenland auf einer Insel sind, auf einmal nie die Rede von denen, die mehrheitlich gerne helfen wollen, sondern es war immer nur die Rede von den meistens am Land lebenden, meistens FPÖ oder ÖVP wählenden Kleingeistern, die Menschenhilfe ablehnen aus rein egoistischen materiellen Gründen. Und da gebe ich zu, muss der Journalist und die Journalistin Haltung haben. Sie dürfen sie auch haben, finde ich. Und vor allem sind sie ja Kuratoren und Kuratorinnen. Und
aber
nicht
heißt Haltung, politische Meinung?
Jede politische Meinung, das muss ich dir vielleicht einmal als Nachhilfestunde geben, sollte aufgrund einer Haltung entstehen. Und
ja, es gibt ja auch eine ethische Haltung.
Ja, also,
und eine ethische Haltung ist ja noch nicht zwingend weltanschaulich.
Das stimmt. Ich bin auch für die ethische Haltung. Ich glaube, dass wir uns wegentwickeln sollten von Ideologien, die andere sozusagen vernichten möchten und die siegen wollen. Aber diese gemeinsame Ethik, genau, die ist für mich so eine Basis. Und
ja, das, aber das ist eine Berufsethik. Darf ich mich mit der Nachhilfe vielleicht revanchieren? Aber ich denke, dann geht es tatsächlich eher um eine berufsethische Haltung und nicht um eine weltanschauliche.
Das stimmt.
Mit welcher Legitimation sage ich, wir berichten nicht über die Identitären?
Mit der Erfahrung, dass wir in einem Land leben, in dem es das sogenannte Dritte Reich gab. Mit der Erfahrung, dass es eine kleine, kleine Gruppe ist, weil ich ja auch nicht über die Maßen, über die Republiksverweigerer berichte oder für Pro Hetzendorf, die wahrscheinlich mehr Stimmen kriegen als die Identitären, obwohl sie nur im 12. Wiener Gemeindebezirk kandidieren. Das bedeutet also nicht
die Frage
nur
die der Relevanz.
Ja, genau. Und die Relevanz hat nicht nur, damit ich nicht falsch verstanden werde, nicht nur mit der Anzahl der Stimmen oder der Vertreterinnen und Vertreter zu tun, sondern die Relevanz entsteht aus einer Mischung aus Allgemeinbildung, aus geschichtlicher Kenntnis, aus Best Practice und aus Constructive Journalism, der in die Zukunft weisen kann. Und eins möchte ich noch ergänzen. Es gibt natürlich auch den Unterschied zwischen Berichterstattung, zum Beispiel von den Demonstrationen, die da in Deutschland so massiv stattgefunden haben, und der Einordnung und der Kuratierung und der Kommentierung. Wir haben das jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Die Berichterstattung muss gewährleistet sein und die hat stattzufinden. Aber wenn ich dann eine Talkshow mache, zum Beispiel im Hangar in Salzburg, warum dann immer wieder die Identitären vorkommen müssen mit einem Moderator, der ähnliche Frisuren trägt wie die, das weiß ich wirklich nicht.
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie lösen wir dann dieses Spannungsfeld auf, dass es einerseits einen Informationsauftrag der Politik gibt über das, was sie tut, einen auch Einbindungsauftrag der Bevölkerung in die politischen Themen und auf der anderen Seite Medien, die sagen, wir entscheiden, was berichtet wird. Und das interessiert uns nicht, das ist uns zu trocken, das ist uns zu fad, das ist zu wenig mainstreamig, spricht zu wenig Leute an. Daher berichten wir es nicht. Wie lösen wir dieses Spannungsfeld auf?
Ich kann da nur an den Hausverstand sowohl der politisch Tätigen wie der journalistisch Tätigen appellieren. Ich glaube, man spürt das. Ich glaube, man muss auch die Grenzen selber ziehen. Und wenn ich zu dem Eingangsszenario zurückkehren darf, das du gezeichnet hast mit den Hintergrundgesprächen, dann möchte ich gerne ein anderes Beispiel ergänzen, wo so ein Dilemma auftauchen kann. Ich bin Publikumsrat im ORF und sitze dort in verschiedenen Ausschüssen. Und einen Ausschuss gibt es, da gilt eine gewisse Verschwiegenheitspflicht, das ist der Finanzausschuss, weil wir eine sehr strenge Gesetzgebung in Österreich damit haben, dass man Zahlen eines Betriebes nicht veröffentlichen darf oder soll oder kann. Und dann gibt es auch noch das Vertragsgeheimnis, weil dort auch viele vertragliche Dinge diskutiert werden. Grundsätzlich kann ich das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, komme aber dann durchaus auch in ein Dilemma, was erzähle ich denn jetzt nach außen? Ja? Und bin in einer Art erpresserischer Situation, dass wenn mir dort was mitgeteilt wird, darf ich es nicht mehr weitergeben. Wenn mir das von außen irgendwer sagen würde, dann dürfte ich es weitergeben.
Deswegen sitzt du mit Kopfhörern im Publikumsrat und hörst
es
gar
ist,
nicht zu.
Es ist auch gar nicht so dramatisch und es kommen dort auch nicht die großen Geheimnisse raus. Aber ich will das Dilemma beschreiben, ja, dass sozusagen diese Vertraulichkeit auch in eine völlig andere Richtung getrieben werden kann. Und du hast mich danach gefragt, wann soll man jetzt etwas öffentlich machen? Ich versuche das dann zu übersetzen. Ich sage dann zum Beispiel, also meines Wissens wird für Sportlizenzen 20-mal so viel Geld ausgegeben wie fürs Kinderprogramm. Und so umgehe ich meine Verschwiegenheitspflicht, aber kann trotzdem hoffentlich was plastisch machen. Und ich denke, so muss man dann versuchen, auch trockene Informationen zu übersetzen. Und so kann man auch mit der Vertraulichkeit umgehen, die zwischen Journalistinnen und politischen Vertretern, wenn ich jetzt da bei der ORF-Geschäftsführung komischerweise an politische Vertreter gedacht habe, kann man da irgendwie einen Weg finden.
Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. In vielen anderen EU-Staaten schon längst Realität, in Österreich noch immer breit diskutiert. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und eine damit verbundene Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes. Als Amtsgeheimnis wird ein Vorgang bei einer Behörde bezeichnet, der aufgrund eines Gesetzes oder einer dienstlichen Anordnung nicht veröffentlicht werden darf. Dazu zählen zum Beispiel Kaufverträge der Ministerien mit Privatunternehmen. Ein Informationsfreiheitsgesetz schafft hingegen einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, wie zum Beispiel internen Besprechungsprotokollen. Vor allem Recherchejournalistinnen und Journalisten würden von einem derartigen Gesetz stark profitieren. ÖVP und Grüne haben ein Informationsfreiheitsgesetz in ihrem Regierungsprogramm vorgesehen. Wann dieses aber tatsächlich präsentiert wird, ist unbekannt. Was vor allem die Opposition verärgert.
Vertraulichkeit ist ja tatsächlich, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Ich habe am Anfang schon gesagt, es muss auch Raum geben für vertrauliche Gespräche, weil sonst gebe ich politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern nie die Möglichkeit, auch sich in einem Sachverhalt einmal in der Breite und in der Tiefe einzuarbeiten, sondern bin immer nur im Statement-Kanal sozusagen, wo ich einfach nur ein Statement abliefere. Also ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Raum brauchen für vertrauliche Gespräche und insofern habe ich auch ein Verständnis für die Politik, dass sie manchmal auch sagt, dazu können oder wollen wir noch nichts machen öffentlich. Ja, dazu können wir auch noch nichts sagen. Und das finde ich ist auch gesund, solange es ein gutes Gleichgewicht gibt mit der Öffentlichkeit. Ich habe zu dem Thema auch mal ein spannendes Interview gesehen mit Jean-Claude Juncker, der ehemalige luxemburgische Premierminister und langjähriger Kommissionschef, der berichtet hat aus seiner Zeit, als er noch Finanzminister war und Vorsitzender der Euro-Finanzministergruppe und erzählt hat, nach der Finanzkrise 2008 waren die Märkte, die Wertpapiermärkte vor allem weltweit natürlich extrem sensibel. Und sie haben gewusst, jede Sitzung hat eine enorme Auswirkung auf die Weltwirtschaft. Und er hat dann freimütig erzählt, dass er auch nach solchen Sitzungen auch schon gelogen hat. Er hat dann ganz freimütig zugegeben, ja, ich habe nicht die Wahrheit gesagt über das, was wir besprochen haben und was dabei rausgekommen ist, weil ich gewusst habe, wenn ich das sage, dann gehen am nächsten Tag die Kurse runter, es kracht und Hunderttausende verlieren ihre Arbeitsplätze. Dieses Dilemma, dieses Spannungsfeld eines Politikers finde ich brutal eigentlich, weil er ist quasi gezwungen zu lügen, um Schlimmes zu verhindern und gleichzeitig muss er aber darauf achten, dass das nicht Stil und Grundprinzip seiner Politik wird.
Wir haben ja ganz ähnliche Fälle jetzt in den USA beobachtet. Trump und sein Verhältnis zu Covid scheint ja ähnlich kommuniziert worden zu sein, dass ihm zwar klar war, dass diese Epidemie auch in den Staaten ganz große Folgen haben wird, er aber trotzdem so getan hat, als gäbe es das Problem nicht. Ob er das jetzt nur aus parteipolitischen Gründen gemacht hat oder ob er damit auch die Bevölkerung beruhigen wollte, um ihm was Positives zu unterstellen, wissen wir ja nicht genau. Ich glaube, dass das kein Weg ist. Ich glaube auch, dass sich Juncker da falsch entschieden hat. Und ich denke, da liegt das Problem eher in der Art und Weise, wie wir mit Medien und öffentlichem Diskurs umgehen. Wir sind immer noch nicht in der Lage, auch die schlechte Nachricht wahrzunehmen. Ja? Und wir verurteilen dann die Personen, die uns die schlechte Nachricht bringt, statt dass wir dankbar wären, ja, die Wahrheit zu erfahren und gemeinsam auf den Weg zu gehen, wie wir dieses Problem in Angriff nehmen können oder zu lösen versuchen können.
Aber in dem Fall, glaube ich, wäre die Wahrheit vielleicht den Menschen zumutbar gewesen, aber nicht den Börsen. Und ich möchte mich dann in seiner Rolle dann auch nicht hinstellen müssen, nachdem ich freimütig erzählt habe, was alles dort besprochen wurde und dann Börsenkurse gekracht sind und Unternehmen in Konkurs gegangen sind, Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und dann möchte ich mich dann nicht hinstellen und sagen, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt.
Es ist ganz ein komisches Problem, weil da kann man ja sagen, das dient der sogenannten guten Sache. Genauso wie man jetzt bei den letzten EU-Verhandlungen ja sagen könnte, dieses Schlupfloch, dass die EU in die Lage versetzt wird, eigene Steuern einzunehmen, wird einen Paradigmenwechsel darstellen, den wir uns alle noch gar nicht vorstellen können, weil er die Nationalstaaten in ihrer Potenz natürlich einschränkt und weil er eine Perspektive für eine gemeinsame Europäische Union bietet, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten seit Maastricht. Und wenn wir das jetzt zu laut gelesen hätten oder auch weitergegeben hätten, dieses Schlupfloch, das da entstanden ist durch die Plastikabgabe, dann wäre das vielleicht gefallen. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass die einzelnen Staaten mehr hätten einzahlen müssen ins Budget. Und das ist auch so eine Diskrepanz, da wären wir auf einmal zu Mittätern des Schweigens. Ja, also gar nicht jetzt einmal der Lüge. In dem Fall war es ja nur ein Nicht-Thematisieren.
Das ist halt genau das Dilemma, das, in dem man dann ist. Das ist
kein guter Weg.
Nein, kein guter Weg, aber ich fürchte, dass in der Politik manchmal solche Entscheidungen notwendig sind. Und das ist brutal, aber wahrscheinlich gehört das dazu.
Eins wollte ich dich noch fragen. Wenn ihr in den Parteien sitzt und überlegt, wie ihr was kommunizieren wollt. Geht das wirklich nur immer über journalistische Informationen oder gibt es da nicht eben auch noch diesen anderen Weg der PR und diesen anderen Weg der Meinungsbildung, die in zumindest ÖVP und SPÖ und FPÖ-Kreisen ja darin bestanden hat, Kampagnen zu starten und nicht nur parteipolitische Kampagnen. Es geht da auch um Steig auf die Öffis um und weg vom Auto oder es können ja auch ganz positive Kampagnen sein. Wie ist dann das Verhältnis? Sucht ihr danach den verschiedenen Wegen der Kommunikation?
Natürlich, ich meine, jetzt in den letzten Jahren sind ja durch die sozialen Medien eine enorme Zahl von zusätzlichen Kommunikationskanälen dazugekommen, die gerade politischen Bewegungen oder anderen Organisationen mit politischen Anliegen zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Sie sind nicht mehr allein davon abhängig, ob Medien etwas berichten oder nicht und wie sie es berichten. Und das ist ja eigentlich der wesentliche Wechsel in der Kultur. Und natürlich muss ich dann als kleine politische Organisation oder als Organisation, die wenig Aufmerksamkeit hat, danach trachten, welche Kanäle kann ich wie bespielen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich durch die Medien nicht bekomme. Und da spielt zum Beispiel ein Kanal wie Twitter natürlich eine große Rolle. Auf Twitter bewegt sich also eine Art politische Blase von politischen Insidern, Journalistinnen, Journalisten, Leuten aus der Politik. Aber ich weiß, wenn ich in dieser Blase eine entsprechende Aufmerksamkeit bekomme, bekomme ich in einem zweiten Schritt die Aufmerksamkeit vielleicht auch in den Medien. Und das ist durchaus eine Strategie, die politische Organisationen verfolgen und die auch Sinn macht, die es vorher aber nicht gab. Vorher war ich ganz abhängig davon, ob die Journalistin oder der Journalist das interessant findet oder nicht. Und das finde ich in dem Sinn eigentlich demokratischer, als es früher war. Für die Medien natürlich eine härtere Konkurrenz.
Ja, und ganz brutal wird es, wenn ich dann ans Presse- und Informationsdienst, ans PIT in Wien denke und im Postkastel dauernd irgendwelche Papiere finde, die so ausschauen, als wären sie eine Zeitung und sind aber in Wahrheit Meinungsbildung. Ja, und nicht von Journalistinnen und Journalisten gemacht, sondern von Angestellten der Öffentlichkeitsabteilungen. Das geht ja gar nicht und ist wirklich auch zu reglementieren meines Erachtens, weil es ist nicht die Aufgabe der Leserinnen und Leser und der Wiener Bevölkerung, da immer detektivisch auf die Suche zu gehen. Ja, ob das jetzt eine Bezirkszeitung ist oder vielleicht doch eine von der SPÖ finanzierte Geschichte. Das ist echt grenzüberschreitend.
Absolut, deswegen ist ja Öffentlichkeit sehr stark mit dem Thema Transparenz verbunden. Ich muss transparent machen, wer steht hinter dieser Information, die ich bekomme. Nur dann ist sie auch für mich eine vertrauensvolle und belastbare Information. Und ich glaube aber, darum geht es in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit schafft Vertrauen, davon bin ich überzeugt. Also wenn die Politik mehr darin investiert, Dinge transparenter zu machen, zum Beispiel, wie kommt ein Gesetz zustande, wie kommt eine bestimmte politische Entscheidung zustande, indem sie ihre Wahlprozesse transparent macht, ihre Finanzen offenlegt. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, das Vertrauen in die Politik und in deren Entscheidungen zu erhöhen. Also insofern, glaube ich, tut die Politik gut daran, auf Öffentlichkeit zu achten und damit Vertrauen zu schaffen, wohlwissend aber auch, dass Öffentlichkeit kein Selbstzweck ist und eben auch Raum für Vertraulichkeit sein muss.
Da kurze Nachfrage an dich auch. Jetzt ist durch die Live-Übertragung der Nationalratssitzungen dort eine Art Verkündigungsplattform entstanden. Also es halten die Abgeordneten offenbar Reden an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen. Das ist ja sehr in Ordnung und damit lernen wir die Positionen der Parteien kennen. Aber die Funktion des Erarbeitens eines Gesetzes oder auch des Dialogs zwischen den Parteien, das findet ja offenbar in den Ausschüssen statt. Sollte man deines Erachtens die Ausschüsse übertragen und öffentlich machen oder wären dann die zu dem, was jetzt der Nationalrat ist, nämlich zu einer Verkündigungsplattform?
Ich würde es nicht Verkündigungsplattform nennen, für mich hat es eben Tribünenfunktion. Das Parlament ist auch eine Tribüne und das finde ich ist eine völlig legitime Funktion des Parlaments. Aber ja, ich bin sehr davon überzeugt, dass ein Parlament auch ein Arbeitsparlament sein sollte und dort auch politische Entscheidungen wirklich diskutiert werden und nicht nur abgenickt wird, was von den Regierungsfraktionen kommt. Insofern ist die Ausschussarbeit wichtig, aber ein Gesetz entsteht auch nicht nur im Ausschuss. Manchmal würde einem Ausschuss auch Öffentlichkeit gut tun, weil dann würden sich, glaube ich, die Abgeordneten, die im Ausschuss sitzen, ein bisschen mehr anstrengen. Ich habe den Eindruck, dass in den Ausschüssen teilweise ein Schlendrian geführt wird, auch wie man mit Anträgen umgeht.
Wir reden jetzt nicht von Untersuchungsausschüssen, nur um das klarzumachen, sondern vom außenpolitischen Ausschuss und Gesundheitsausschuss.
Auch Untersuchungsausschüsse wären interessant. Ich glaube, auch ein Untersuchungsausschuss zu einem aktuellen Thema würde wahrscheinlich anders ablaufen, wenn er öffentlich wäre. Ja, ich glaube, mehr Öffentlichkeit würde dem gut tun, aber umgekehrt braucht es auch Raum, quasi, wo ich wirklich an Gesetzen arbeiten kann. Und dafür müsste man eigene Formate schaffen. Aber insgesamt und abschließend würde ich sagen, ich glaube, wichtig ist diese Öffentlichkeit und auch die Transparenz. Und ich bin davon überzeugt, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Transparenz. Und deswegen finde ich auch erfreulich, wenn es Gesetzesinitiativen gibt im Sinne einer Informationsfreiheit, auch des Anspruchs der Bürgerinnen und Bürger, quasi, welche Informationen gibt es über mich, auch Zugriff zu diesen Informationen zu haben.
Na, und vor allem auch, wie zum Beispiel die Protokolle der Ausschüsse ausgeschaut haben. Also das Informationsfreiheitsgesetz ist wirklich eine Conditio sine qua non und es ist ein Skandal, dass es das nicht gibt. Und das sogenannte Amtsgeheimnis, gerade wie du schon gesagt hast, über persönliche Daten, das ist ja ein Hohn. Wir leben ja wirklich nicht mehr in der Monarchie, sondern wir sind der Staat, wir sind das Volk und nicht die Beamten und die Nomenklatura.
Das ist noch nicht bei allen angekommen, aber ich glaube, wir sind am Weg, das zu klären. Auch das könnten wir vielleicht einen Spur transparenter machen, welche Rolle hier wir als Bürgerinnen und Bürger haben.
Das werden wir sicher tun. Und dieses Informationsfreiheitsgesetz, das soll ja jetzt angeblich kommen. Und ich hoffe, das wird von den Grünen jetzt nicht wieder verwässert, wie manch anderes, was sie in letzter Zeit leider verwässern.
Schauen wir an, wie die Entwürfe ausschauen. Aber ich bin guter Dinge, dass es zumindest in die richtige Richtung geht.
Wobei, ich möchte mich korrigieren, verwässern tun es wahrscheinlich eh die Türkisen, aber die Grünen lassen es zu. In diesem Sinn, Ferry,
das überlasse ich jetzt dir.
Danke für die Zeit, danke für die Aufklärung, was in Ausschüssen passiert und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.
Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.